Engine!
Gibt ziemlich viel böses Blut im Biwak bei der Rallye Dakar am Ruhetag, vor allen Dingen in der Automobilwertung. Dort wird nämlich hinter den Kulissen heftig gestritten um die Einstufung der Hecktriebler im Vergleich zu den neuen T1 Plus Allradlern. Ein Blick aufs Gesamtklassement spricht scheinbar eine deutliche Sprache. Die Allradler von Toyota und von ProDrive, die BRX Hunter, sind den alten T1 Allradlern und auch den Buggy in diesem Jahr klar überlegen. An der Spitze in Nasser Al-Attiyah und Yazid Al-Raji. Zwei Toyota-Piloten, der eine Al-Attiyah mit dem V6 Turbo, der bei Hallspeed eingesetzt wird. Der zweite Al-Raji mit dem T1 Plus Chassis, allerdings noch dem V8 Saugmotor aus dem alten Boliden. Auf Rang 3 Sebastian Loeb, auch der unterwegs in einem Allradler mit einem Turbomotor von Ford befeuert, hat gerade Platz 2 verloren an Yazid Al-Raji aufgrund eines happigen Verfahrers. Das Ganze sorgt dafür, dass sich die Hecktriebler-Fraktion, die mit X-Ray im vergangenen Jahr die Rallye noch gewonnen hat, in diesem Jahr klar benachteiligt fühlt. Unter den Hecktrieblern auch Timo Gottschalk, der als Beifahrer von Kuba Przegonski gerade erst in diesem Jahr von einem T1 Toyota auf einen Hecktriebler nach den Buggy-Regeln gewechselt ist. Er fährt eines jener Autos, mit dem das X-Ray-Team in den vergangenen Jahren die Rallye gewonnen hat. Und Timo Gottschalk gibt sich einigermaßen desillusioniert über eine Regeländerung, die es kurz vor der Rallye Dakar noch gegeben hat, nämlich den Hecktrieblern den Luftmengenbegrenzer um 1 mm zuzuschnüren. Wir hatten auf der Internetseite pitwalk.de das Thema schon mal in einem Blog zu fassen. Dort hat Julian Hardy, der aus Südafrika bzw. der aus Mauritius stammende und in Südafrika arbeitende Chef von Century, gesagt, dieser 1 mm koste etwa 20 PS. Und es gibt auch die Hochrechnung, dass dieser 1 mm etwa eine halbe Sekunde pro Kilometer kosten würde in Sachen reiner Fahrtzeit. Timo Gottschalk jedenfalls fühlt sich ungerecht behandelt und sieht eine Chancenlosigkeit, die bereits bei der Fahrzeugauswahl mit ins Kalkül gezogen wurde. Das allerdings, weil die Fahrzeugauswahl noch unter falschen Voraussetzungen stattgefunden hätte.
Die sind schneller. Die sind richtig schneller. Also das sehen wir auch im direkten Vergleich auf den Prüfungen, wenn uns einer überholt oder wir versuchen ranzukommen. Also die sind einfach schneller, sind einfach von der Performance eine andere Welt. Mit unserem Einbremsen des kleinen Restriktors haben wir gar keine Chance mehr, da irgendwie mitzuhalten. Und daher sind wir auch ziemlich enttäuscht über das, was die FIA gemacht hat, unser Auto noch mehr einzubremsen. Und die TS Plus sind einfach super schnell in allen Lebenslagen.
Habt ihr auch diesen 1 mm weniger wie die Century bekommen?
Genau.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Genau.
Die Century sagen, das macht 0,5 pro Kilometer. Kommt das hin?
Das kann ich auf Sekunde nicht genau sagen, aber es ist schon, das merkst du nur. Also es ist natürlich, Millimeter weniger ist bei so einem Auto natürlich schon eine ganze Menge Holz, von der Performance her. Und in meinen Augen war die Notwendigkeit nicht da, das zu machen, aber sie haben trotzdem gemacht und haben uns damit eigentlich allen Chancen beraubt und haben eigentlich diese Balance of Performance, die sie erreichen wollten, komplett durcheinander gewürfelt damit. Und können wir jetzt nichts machen, müssen wir mit leben, ist halt so.
Seit wann war das so? War das schon auch im Marathon-Weltcup so oder ist das erst für die Dakar gekommen?
Das ist für die Dakar erst gekommen.
Deswegen.
Das haben die recht kurzfristig so, ich weiß nicht, so 6, 8, 10 Wochen oder 8 Wochen vor Dakar entschieden. So wie es die FIA halt üblicherweise macht. Wenn alle ihre Verträge unterschrieben haben, sich für ein Auto entschieden haben, dann kommt die FIA daher und macht alles, bringt alles durcheinander. Das ist eine absolute Frechheit soweit, aber okay, kannst du nichts gegen machen.
Auch Sven Quandt, der Teamchef der X-Ray-Mannschaft, gehört zu jenen, die sich darüber beklagen, dass die Balance of Performance nicht ganz stimmig sei für die diesjährige Rallye Dakar. Irgendeine Begründung, warum der Restriktor für die Hecktriebler vorher um diesen 1 mm reduziert worden ist? Weil ich dachte eigentlich immer, das betreffe nur die Century und war überrascht, dass es euch auch betroffen hat.
Nee, das ist einfach, die FIA meinte auf einmal, erst haben wir ja vorgeschlagen, unser Gewicht hochzusetzen, damit wir nicht so teure Teile nutzen müssen. Mhm. Aber das war ihnen dann egal. Wir haben ihnen ja 40, 50 Kilo angeboten. Dann hatten sie erst 40 Kilo gesagt letztes Jahr und plötzlich 2 Monate vor Jahresende hieß es, nein, ihr müsst einen kleinen Restriktor fahren. Weil die Performance angeblich zu gut ist. Jetzt sieht man es, dass die FIA wahrscheinlich falsch liegt, aber das hatte ich ihnen vorher auch gesagt, aber die müssen halt auch mal lernen. Ob sie dann daraus lernen, wissen sie nicht. Ob sie trotzdem sagen, er ist zu schnell, ist was anderes. Aber so ist es halt.
Seit wann gilt denn das? Erst seit der Dakar oder war das auch schon bei der Desert Challenge?
Seit dem 1.1.
Also bei der Desert Challenge und in Ha'il sind die noch so gefahren, wie man eigentlich dachte, dass sie fahren müsste.
Ja, Genau, und dann waren wir bei Nasser ganz gut auf mit seinem alten Auto und jetzt sind wir halt da hinten dran. Mhm.
Woran liegt es? Gibt es schon Daten, dass man das feststellen kann? In welchem Bereich?
Ja, reicht halt nicht. Reicht halt von der, uns fehlt schon Beschleunigung. Mhm.
Also das Ganze hat sich jetzt im Prinzip auf den Kopf gestellt von dem, was letztes Jahr war. Letztes Jahr waren die Buggys genau. ein bisschen besser, jetzt sind sie genau die Nuance schlechter.
Ja.
Am heutigen Tag gab es ein ausgiebiges Meeting zwischen Vertretern der Fronttriebler, der Hecktriebler-Fraktion und der FIA mit dem Ergebnis, dass man zwar sieht, dass da was in Schieflage geraten sei, dass man das allerdings für den Rest des Jahres, also für die Rallye-Ride-Weltmeisterschaft, nicht mehr ändern könne. Man ist einigermaßen desillusioniert im Lager der Buggy-Fraktion über diese konsternierende Aussage. Gehakt hat es auch im Getriebe von Scheich Khalid Al-Qassimi, der mit Dirk von Zitzewitz in einem ehemaligen Peugeot-Auto-Buggy unterwegs ist. Ein Hecktriebler also aus Frankreich, ein Gebrauchtwagen. Und Dirk von Zitzewitz als Beifahrer erlebt eine ziemlich vermurkste erste Woche.
Ja, die Dakar fing für uns schon schwierig an. Im Prolog war Scheich Al-Qassimi sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, was uns eine relativ schlechte Startposition für den ersten Tag beschert hat. Da hatten wir dann das Problem, dass nach 60 Kilometern das Getriebe kaputt war. Zuerst war der vierte Gang weg, dann war der sechste Gang weg, dann war der fünfte Gang weg. Dann mussten wir anhalten, weil das Ding uns sonst komplett auseinandergeflogen wäre. Und dann haben wir sehr lange gewartet, bis unser Racetruck endlich kam mit einem neuen Getriebe. Ich hatte so gut es ging alles vorbereitet und schon alles freigelegt und abgebaut, was ab musste. Trotzdem hat uns das knappe 4 Stunden gekostet. Und das in Verbindung mit unserem späten Start hat dazu geführt, dass wir dann nach 80, 90 Kilometern Strecke bereits in die Dunkelheit fuhren. Und ich weiß gar nicht mehr, wie viele Kilometer zu fahren waren, aber einige. Und dann sind wir also die ganze Nacht durchgefahren, haben dann auch nachts an der Stelle, wo alle einen Wegpunkt gesucht haben, haben wir dann auch gesucht. Und da hattest du nachts überhaupt keine Chance, den zu finden. Ja, und so haben wir dann Maximalzeit bekommen für die erste Sonderprüfung plus 10 Stunden Strafe, weil wir eben zu spät im Ziel waren. Damit war die Dakar nach dem ersten Tag eigentlich schon gelaufen für uns. Seitdem versuchen wir uns vorzuarbeiten, hatten verschiedene kleinere Probleme. Haben mal einen 16. gefahren, mal einen 25., dann wieder einen 30., heute glaube ich wieder einen 22. Und wir müssen einsehen, dass wir mit dem Peugeot Buggy, also mit dem Auto, von dem man noch vor 2-3 Jahren um den Sieg mitfahren konnte und letztes Jahr zumindest Top 10 fahren konnte oder mit bisschen Glück sogar Top 5, jetzt nur noch besserer Amateur ist. Was heißt das oder warum jetzt noch? Weil das Reglement geändert wurde und es gibt jetzt die T1 Plus Klasse. Die haben praktisch alle Vorteile oder alle Stärken des Buggys übernommen und so, dass der Buggy keine Stärken mehr hat und beziehungsweise eine Stärke, die der Buggy noch hatte, die höhere Endgeschwindigkeit, die wurde ihm genommen, indem einfach die Höchstgeschwindigkeit gedeckelt wurde. Wir dürfen nicht mehr schneller als 170 fahren. 170 erreichen alle Autos. Wir haben überhaupt keine Vorteile mehr und im Gegenteil, wir haben nur noch Nachteile, wir haben keine Traktion. Du hast mit dem Auto einfach keine Chance mehr, ne? Du fährst stumpf hinterher. Das ist etwas frustrierend. Trotzdem hatten wir gerade heute eigentlich einen ganz guten Tag. Wir haben mit dem schleichenden Plattfuß zu tun gehabt und haben dann nachher noch einen richtigen Plattfuß gehabt, mussten wechseln. Aber Scheich Al-Qassimi ist gut gefahren und das Auto lief ansonsten außer den Plattfußdingern problemlos. Und alles in allem war es ein brauchbarer, guter Tag. Die Landschaft war schön, tolle Dünen, gestern auch schon. Also die Dünen wirklich wunderschön hier. Aber die Wüste ist ja sehr groß, sehr weit. Wenig normale Pisten. Also entweder hast du wirklich Steine extrem hart oder sehr losen Boden und dann eben wieder die Dünen. Ich hoffe, dass die zweite Woche auch ein bisschen mehr Rallye-Stages hat. Also wo man auch richtig auf harten Boden, auf Pisten mal fährt. Und Dünen und nicht immer dieses Querfeld ein über dieses Geröll. Das macht einfach keinen Spaß, ist nicht schön. Nicht? Aber alles in allem bis jetzt für uns eine Dakar zum Vergessen und trotzdem versuchen wir Spaß dran zu haben.
Musik. Schnell rüber in die Side-by-Side-Wertung. Dennis Zenz ist dort als Beifahrer von Seth Quintero auf Rekordkurs, kann möglicherweise einen alten Bestwert von 10 Siegen bei einer einzigen Rallye Dakar einstellen und kann trotzdem nicht mehr um den Gesamtsieg mitkämpfen. Muss doch ein komisches Gefühl sein für Dennis Zenz.
Und dann wollen wir in Woche 2 angreifen. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Ich habe keine Erwartung. Ich glaube, aufgrund vom letzten Jahr wissen wir, dass es wahrscheinlich mehr in Canyons geht, mehr in das gröbere Geröll, wahrscheinlich auch etwas mehr Puncture oder Plattfuß gefahren in der nächsten Woche. Ich weiß nicht, ob wir uns darauf freuen oder nicht. Bis jetzt haben unsere Beef Goodrich Reifen gut durchgehalten. Wir hatten keinerlei Reifenschäden. Ich hoffe, das bleibt für Woche 2 so. Ich habe keine Lust zu wechseln. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ich freue mich auf den Ruhetag morgen. Die Deutschen werden sich morgen zusammentreffen, um Dirk van Zitzewitz und den Team Gottschalk und die ganzen Biker und Markus Falscher. Da freue ich mich drauf. Wird sicher eine schöne Zeit werden. Und dann werden wir angreifen, dann wieder ab, ich glaube, das ist dann Sonntag. Ich habe keine Ahnung mehr, was für einen Tag wir haben, wie es aussieht. Auf jeden Fall an offiziell Tag 7, dem Tag nach Ruhetag, werden wir wieder angreifen und auf Stage Wins Jagd gehen. Definitiv.
Bei den Autos sind die Abstände dermaßen groß, dass man, glaube ich, nicht mehr guten Gewissens von einer spannenden Rallye sprechen kann. Ganz anders dagegen bei den Motorrädern. Sam Sunderland auf der Gasgas mit der Winzigkeit von 2,5 Minuten Vorsprung vor Matthias Walkner, dem Marathon-Weltmeister aus Österreich auf der KTM. Dann auf Rang 3 Daniel Chucky Sanders auf einer weiteren Gasgas. Diese drei scheinen das Geschehen an der Spitze untereinander auszumachen. Matthias Walkner steht wieder bereit zu unserer Schalte live ins KTM-Biwak mit seiner persönlichen Bilanz der ersten Rallye-Woche und natürlich auch seinem Ausblick auf Woche 2 und einer Bewunderung für einen ganz besonderen Überraschungsgast quasi an der Spitze der Rallye Dakar in der ersten Woche.
Ja, all in all geht es mir sehr, sehr gut. Ich fühle mich noch richtig stark und fit und auch extrem motiviert vom Kopf her. Es ist schon was anderes, wenn man, sage ich mal, um ein Podest kämpfen kann, von der Motivation her, als wie letztes Jahr, wo ich am zweiten Tag leider schon nicht mehr mitreden habe können, weil ich eben diesen Kupplungsdefekt gehabt. Aber von dem her, ja, läuft dabei heuer alles extrem gut nach Plan. Wir sind jetzt aktuell Zweiter mit 2 Minuten 40 Rückstand. Ich starte morgen hinterm Sam und hinterm Sanders als Dritter. Also eigentlich eine ganz gute Ausgangssituation. Natürlich sind ein paar Verfolger, die starten hinter uns, die werden ein wenig Zeit gut machen, aber das wird sich dann die Tage darauf sowieso wieder irgendwie ausgleichen und wie gesagt, das ist jetzt fast wieder wie ein Neustart, also es sind jetzt nur 6 extrem lange Vortage, wahrscheinlich über 20, 25 Stunden reine Speziale, die was noch zu bewältigen sind, wo so viel passieren kann. Man hat es jetzt gesehen, dass jeden Tag die ein oder andere Noten dabei ist, die was ein bisschen kompliziert ist, was nicht ganz klar ist und wichtig ist, halt, dass wir einfach versuchen, dieses große Malheur, wo man einfach dann 20, 25 Minuten verliert, dass man das nicht hat. Habe bis jetzt immer relativ viel mitgeschaut beim Roadbook, was auch gut war. Bis dato und werde jetzt versuchen, in der zweiten Woche ja ein bisschen mehr Gas zu geben. Ich merke auch, dass ich mit meinem Motorradl besser und besser zurechtfinde. Nicht, weil es so extrem gut funktioniert, sondern einfach, weil ich es viel besser lesen und kennenlernen. Wir haben bis auf gestern, glaube ich, so gut wie jeden Tag immer nur irgendwas umgestellt. Das eine war mal besser, das andere hat nicht so gut funktioniert. Aber ich merke, dass ich mich schon langsam an dieses andere Fahrverhalten, was ist, daran gewöhnt, dass ich mich adaptieren kann. Und bin auch froh, dass wir gestern die Stage gefahren sind und habe es zwar schade gefunden, dann, weil es abgesagt worden ist. Und ich muss echt sagen, es war zu viel des Guten. Natürlich kann man sagen, man muss halt dann ein bisschen langsamer fahren und halt aufpassen. Aber wenn du auf einer Piste kein Danger eingezeichnet hast, dann fährst du da einfach mit 150, 160 Sachen runter. Und wenn dann 40, 50 Zentimeter Kanten ist, die was du nicht siehst und nicht wahrnimmst, weil da kein Kontrast vorhanden ist, dann ist das halt für das Motorradl oder für einen Motorradlfahrer der Worst Case, und sind wir froh, dass nicht mehr passiert ist. Und ich habe mich auch gestern extrem gut gefühlt und habe pusht und andruckt, was gerade irgendwie gegangen ist, und mir hat es auch richtig einen Spaß gemacht, aber das geht halt dann auf Dauer nicht gut. Und man hat eh gesehen, wie schnell das gehen kann, ist auch nicht viel zu Sturz gekommen. Von dem her, glaube ich, war es schon die richtige Entscheidung. Zweite Woche wird jetzt mehr Sand sein oder mehr Sand, wieder relativ viel Sand. Ich glaube, jetzt morgen, übermorgen für Dünen auch, und da werde ich versuchen, ja, ein bisschen Zeit gut zu machen, keine Fehler zu machen. Habe nur das ein oder andere im Köcher, wo ich glaube, dass das was fürs Motorradl super sein könnte, dass ich mich noch mal besser dran gewöhne und dass wir ein bisschen an Stabilität noch gewinnen. Das ist so mein Hauptproblem noch aktuell, dass ich mehr Stabilität brauche, mehr Stabilität suche. Aber wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, und muss sagen, wenn ich mir das so gewünscht hätte, dass ich in der ersten oder dass ich am Ruhetag Zweiter bin mit so einem geringen Rückstand, mit einer guten Ausgangssituation, dann hätte ich das sofort mitgenommen und unterschrieben. Und muss echt sagen, ja, es schaut alles sehr, sehr gut und vielversprechend aus, und freue mich jetzt auf noch 6 extrem lange Vortage. Bin aber sehr, sehr dankbar, dass wir fahren können, und muss schon echt sagen, es ist bis jetzt eine richtig, richtig coole Dakar, sehr, sehr gelungen. Gibt wieder mega, mega viele Geschichten. Zum Petrucci kurz, mega, mega beeindruckend, was der für Performance an den Tag legt. Lasst uns teilweise fast ein bisschen alt ausschauen, aber die Insider wissen, dass der schon mit dem Motocross-Sport aufgewachsen ist. Der ist immer, also das wollte eigentlich ein Motocross-Fahrer werden, ist dann auf MotoGP umgestiegen, und eine lustige Geschichte noch, weil er gesagt hat, wenn der Barreda und der Sanders überholt haben, hat er gesagt, ja, Wahnsinn, wie schnell die fahren, und er hat Kopf und Kragen riskieren müssen, um dranbleiben zu können. Aber beim Barreda hat er gesagt, hat er dann abgetraut, weil das hätte er nicht geschafft. Aber beim Sanders, da sind sie dann auf Yamaha-Fahrer aufgelaufen, und der Sanders hat halt die dann überholt, und der Petrucci hat zu so viel Staub gehabt und hat gesagt, er wollte den Sanders nicht verlieren, und er hat gewusst, er muss jetzt bei den Yamaha-Fahrern vorbeifahren, ist dann off-Piste von der Piste weggefahren, 100 Meter, dass er keinen Staub hat, und einfach querfeldein über Stock und Stein, alles mit 150, 160 km/h gerade drüber runtergefahren, hat die dann außen überholt. Und ja, jeder, der was schon länger im Radsport ist, weiß, dass da einmal, dass es einen Grund hat, warum eine Piste in einer offenen Wüste ist, und dass es einen Grund hat, dass teilweise auch Kurven auf die Pisten sind, weil wenn da nicht irgendwo eine Unebenheit, eine Auswaschung oder ähnliches war, dann waren die Kameltreiber da gerade drüber gefahren, oder die Einheimischen, und hätten da nicht eine Kurven gemacht. Aber gestern, glaube ich, wie es ihn da geschmissen hat, hat sich ein bisschen die Schneide abgekauft, aber nichtsdestotrotz extrem beeindruckend, ein richtig wilder Hund, ein richtiger Lässiger. Bin schon ein mega, mega Fan von ihm, und es war halt auch lustig, wie der Ross Branch dann zu mir gekommen ist und hat gesagt, dass ich das nicht vorstellen kann, wie der Petrucci da über teilweise, ja, Kegel, große Steine, alles Vollgas runtergefallen ist. Und wir sollen sagen, ob er schon weiß, was er tut, aber naja, weiß das perfekt, was er macht, und habe echt mega, mega cool, lustig und lässig gefunden. Und ja, kleine Geschichte am Rande. So, jetzt konzentriere ich mich wieder auf mich, dass alles gut geht. Und ja.
Kevin Benavides hat im vergangenen Jahr für Honda die Rallye Dakar gewonnen, ist jetzt zu KTM gewechselt, und natürlich haben wir am Ruhetag auch die Möglichkeit genutzt, mit Kevin Benavides live zu sprechen im KTM-Biwak. Der Argentinier sagt:
Now we arrive to the rest day. So now we just arrive. We need to check with the team and everything, make a balance of the week, and then we obviously start to think about the next week.
angry?
No, not really happy. The first day was really bad for me, and then I start to recover, and also, but I start to feel better day by day, so that is really positive. But yes, a lot of mistakes, complication of the navigation, but anyway, it was difficult for everyone. But on the day one, we lose a lot. So we are trying to push to continue to recover that time. So, but I think the next week for sure will be interesting, how to know what is possible to do.
Angekommen im Ruhetag gehe es jetzt zunächst mal darum, Bilanz der ersten Woche zu ziehen. Seine persönliche Bilanz könnte nur lauten, er sei nicht zufrieden mit der ersten Woche. Er hätte viele Probleme gehabt, gleich zu Beginn mit Navigationsschwierigkeiten, wo es fast alle erwischt hätte, ihn aber eben auch. Und deswegen sei er gleich ins Hintertreffen geraten. Danach hätte er zwar Tag um Tag immer besser in die Rallye reingefunden, aber es seien trotzdem zu viele Fehler gewesen. Die nächste Woche sollte deutlich besser und auch deutlich interessanter verlaufen. Ebenfalls eine KTM fahren die Privatfahrer Stefan und Thomas Preuß aus Hamburg, eingebettet in ein HR Husqvarna Team, denn Husqvarna ist ja eine Schwestermarke von KTM. Die Preuß-Brüder mit der Bilanz der ersten Woche, vorgetragen von Stefan Preuß.
Es war eine schöne Woche, es war eine knallharte Woche und das gesamte Event ist perfekt organisiert und die den Franzosen vermeintlich immer nachgesagte Arroganz und Abgehobenheit, da müssen wir ganz ehrlich sagen, da haben wir genau das Gegenteil erlebt. Es ist eine unglaublich freundliche Atmosphäre im Fahrerlager. Jeder ist bemüht, uns zu helfen. Es gibt keine Nationalitäten, Feindseligkeiten oder irgendwas, was man früher immer irgendwie hinter vorgehaltener Hand behauptet hat. Ganz im Gegenteil. Es ist alles super cool, super gut organisiert, super freundlich, alle super hilfsbereit. Ein ganz großes Lob für dieses geniale Event, für diese tolle Veranstaltung. Besser kann man es, glaube ich, nicht machen. Und wer sich ein bisschen mit Events auskennt, es ist ein Event gigantischen Ausmaßes. Und je größer Events werden, desto komplexer werden sie. Also es ist eine Weltmeisterleistung, die die ASO hier wieder auf die Beine gestellt hat. Soweit die Infos von den Preuß-Brüdern hier aus dem Fahrerlager in Riad. Wir melden uns morgen vom Ruhetag nochmal. Da wollen wir ein paar Insights, ein paar Stimmen einfangen, vielleicht ein paar Interviews machen. Vielleicht ist das auch was, was im Podcast interessiert.
Damit verschwenken wir noch einmal wieder auf vier Räder. Annette Fischer hat im Yamaha Side-by-Side in der Prototypenwertung einiges erlebt. Sie hat euch ja in den vergangenen Podcast-Ausgaben mitgenommen bis hinein ins Flussbett, wo sie ihre Ausgrabungsarbeiten hat machen müssen. Der Yamaha ist entwickelt von X-Raid, eigentlich ein Garant für Qualität. Allerdings gibt es immer noch viel Arbeit in der ersten Woche und entsprechend auch eine Perspektive für die zweite Woche. Nicht wahr, Annette Fischer?
Ja, zusammenfassend für die den ersten Teil der Dakar kann man, glaube ich, sagen, es war sehr abwechslungsreich. Wir hatten gerade zum Anfang, die ersten zwei, drei Tage, sehr, sehr viele Dünen drin und auch schwer zu fahrende Dünen, weil die sehr durchnässt sind. Es hat hier viel geregnet und wenn so eine Düne erstmal durchnässt ist, ist sie zwar obendrauf hart, aber wenn die ersten Autos und LKWs da durchgefahren sind, ist das quasi wie eine Schlammschlacht, würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist einfach tief verspurt und ganz schwerer Sand. Und das ist nicht einfach zu fahren. Wir hatten auch viele Riverbetten, also viele Flussbetten mit vielen, vielen Steinen. Jetzt zum Ende der Woche auch richtig schnelle Passagen. Es gab eine recht schwere Navigation an mancher Stelle. Wir mussten auch teilweise lange suchen, bis wir die Punkte gefunden haben. Aber da waren wir nicht die Einzigen. Es haben sich viele verfahren. Und ansonsten sind wir, glaube ich, ganz gut durchgekommen. Wir hatten keine Riesenprobleme, bis auf, dass wir vor zwei Tagen ein tiefes Schlammloch gefunden haben, weil wir in die Nacht reingekommen waren und dann gab es eine Flussdurchfahrt, also keine mit wirklich Wasser, sondern, also da war schon Wasser drin, aber normalerweise ist es halbwegs ausgetrocknet, aber ja, wir haben eine Stelle gefunden, wo wir dann bis zur Hüfte im Schlamm gesteckt haben, uns dann versucht haben, dort rauszukämpfen mit Sandblechen, also haben die Sand zu Schlammblechen umfunktioniert und ja, haben das auch geschafft. Und dann hat uns leider die Organisation angerufen und ich muss das Auto ausmachen, damit die mich hören. Und dann habe ich das Auto nicht mehr angekriegt. Das heißt, wir hatten dann ein kleines Problem, dass wir nochmal 40 Kilometer hinter einem anderen Competitor, beziehungsweise hinter drei unterschiedlichen Competitors hingen, die uns dann bis ins Ziel geschleppt haben. Das heißt, da an der Stelle haben wir natürlich sehr, sehr, sehr viel Zeit verloren. Das waren bestimmt 3-4 Stunden, die wir verloren haben. Das hat uns wahnsinnig nach hinten geworfen, aber leider gehört das auch dazu. Und ja, shit happens. Die letzten 2 Tage danach waren eigentlich gut. Wir haben mittlerweile unsere Kinderkrankheiten von unserem Autochen halbwegs ausgemerzt. Also zum Anfang viel Probleme gehabt, dass unser Motor zu heiß geworden ist und wir deswegen langsam tun mussten. Aber jetzt ist das eigentlich soweit alles stabil. Wir haben soweit alles hingekriegt. Und ja, jetzt bin ich mal sehr gespannt, was die nächste Woche für uns noch so zu bieten hat.
Damit geht's dann am Sonntag weiter mit der zweiten Halbzeit der Rallye Dakar. Es wird sich ein Gelände völlig verändern und es werden möglicherweise auch sich die Kräfteverhältnisse verschieben. Bei den Motorrädern rechnen viele damit, dass jetzt der Jojo-Effekt einsetzen wird, auf den man in der vergangenen Woche vergeblich gewartet hat oder von dem man froh war, dass er nicht gekommen ist, je nach Perspektive. Möglicherweise kommt dieser Fahrstuhleffekt jetzt in der zweiten Woche ab dem morgigen Sonntag schon zum Tragen. Wir beobachten das Ganze natürlich mit Argusaugen und wir sind auch dran am großen kontroversen Streitthema, Hecktriebler gegen Allradler. Das allerdings scheint mir eher ein Thema zu sein für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk, wo wir ein bisschen mit Daten, mit Meinungen und mit Analysen arbeiten und auch spielen können. Ich glaube, das bereite ich mal vor für das Februarheft der Zeitschrift Pitwalk. Da gibt es ja sowieso einen großen Dakar-Block drin. Warum nicht da auch mal die große Analyse und vielleicht auch mal die große Fehler Aufdeckung der FIA an den Kragen gehen. Machen wir mal, sind wir mal dran. Gleichzeitig allerdings arbeiten wir natürlich mit Vollgas an den Pitcasts, den Podcasts eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk weiter. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Okenga.